Willkommen hier zur neuen Folge Track Limit. Wir hatten ein mega spannendes Wochenende und Marcel sitzt wieder neben mir. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Hallo Jonas, ich grüße dich. ich habe ja vor diesem Rennwochenende zu dir gesagt, dass Ungarn für eher ruhige Rennen steht, wenig Überholmanöver passieren und es mit. Also, ich habe ein ruhigeres Rennen erwartet.
Ja.
Und das Schöne ist, meine Erwartungen wurden enttäuscht, aber im positiven Sinne.
Ja, es war mega spannend. Es war
wieder ein Knaller. Wir haben wieder einen neuen Sieger dazu gewonnen. Und ja.
Ich glaube, es ist jetzt der 7. Sieger innerhalb von 11 Rennen, ne?
Es ist Wahnsinn, also, was mittlerweile, wie sich die Formel 1 gedreht hat, dass die Dominanz von Max Verstappen jetzt tatsächlich ein bisschen noch einen weiteren Dämpfer erfahren hat. Und das hat er auch am Funk ziemlich deutlich geäußert.
Oh ja, also da war sehr viel einfach nur wegzensiert.
Einiges.
Bei der Übertragung.
Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir waren ja in Ungarn.
Mhm.
Diese Strecke ist ja, wie gesagt, jetzt nicht für Überholmanöver geeignet. Aber ja, das Rennen, wie kann man das beschreiben? Es war sehr toxisch, hatte ich das Gefühl.
Ja, aber gefühlt auch bei allen Teams, ne?
Ja.
Es war jetzt nicht nur bei Red Bull, dass es da drunter und drüber ging. McLaren hat irgendwie auch komplett keine Ahnung, was sie sich da am Kommandostand überlegt haben. Gut war es auf jeden Fall nicht.
Absolut.
Mercedes hat irgendwie auch nicht eine Glanzleistung hingelegt. Und die anderen Teams, die waren nicht wirklich Thema, ne?
Definitiv nicht. Es ging schon in den Trainings los, dass es da tatsächlich schon Unfälle gab. Was recht untypisch auch ist, dass in den Trainings die Autos so weggeschmissen werden, dass sie gleich in der Wand landen.
Mhm.
Leclerc hat es da leider erwischt.
Mhm. Ziemlich heftig sogar.
Mhm. Aber ich würde sagen, wir müssen wieder die Trainings überspringen, weil es gibt so viel zu erzählen. Einfach über das Rennen und vor allem über das Qualifying.
Ja.
Und Sergio Perez hat wieder mal seinen Erwartungen widersprochen, sage ich mal. Also die Erwartung war, er hat jetzt zwei Rennen, wo er richtig gut performen muss. Und er hat es geschafft, wieder in Q1 das Ding richtig in die Wand zu legen.
Ja, vor allem, also ich verstehe es wirklich 0%. Ne, er meinte noch am Anfang vom Wochenende so bei den ganzen Medienrunden, ja, nee, er versteht die ganze Diskussion nicht. Er hat seinen Vertrag, den wird er erfüllen und so. Und dies und das. Gut, man kann natürlich sagen, wer weiß, was genau in dem Vertrag drin steht. Kann ja sein, dass er einen Vertrag erfüllt und wenn da drin steht, dass wenn er zu schlecht ist, dass er zur Sommerpause fliegt, dann wird er das wahrscheinlich auch erfüllen. Aber er hatte die ganze Aufregung nicht verstanden. Aber nach dem letzten Rennen hat ja auch Christian Horner angefangen zu sagen, ja, mit einem Fahrer schaffen wir das jetzt nicht. So können wir nicht weiterfahren. Und nach diesem Crash dann meinte Helmut Marko auch so, ja, wir werden wie geplant jetzt das nächste Rennen in Spa noch abwarten und uns dann zusammensetzen.
Und das heißt eigentlich nichts Gutes.
Das ist eigentlich schon die Bestätigung, dass wir nächstes Rennen das letzte Mal Paris sehen. Würde ich persönlich sagen.
Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Im Red Bull.
Ja, mal schauen. Also mein Wunschszenario ist ja nach wie vor, dass sie Ricardo nochmal das Cockpit geben für ein halbes Jahr. Ist aber, wie gesagt, ein Wunschszenario. Ja. Das wird so nicht eintreten, weil dann wird sich Yuki Tsunoda ordentlich auf die Hinterfüße stellen.
Ja, aber er hat ja auch nicht besonders Werbung gemacht jetzt in Ungarn für sich. Also er hatte ja die Chance eigentlich, wo Perez das Ding weggeschmissen hat, einfach mal zu zeigen, wo man als guter Fahrer sein Auto hinstellt.
Naja, er hat es abgestellt, hat es.
Ja, nachdem er es gecrashed hat.
Nachdem er es gecrashed hat, hat er es abgestellt. Aber zu seiner Verteidigung, er ist ins Q3 gekommen.
Das stimmt.
Und das ist schon mal sehr, sehr positiv. Er ist ins Q3 gekommen und Perez ist mit P16 im Q1 mittlerweile ausgeschieden dann nach dem Crash. Was ich bei dem Crash von Tsunoda echt heftig fand, das war ein Einschlag mit 50G.
Das sah auch brutal aus.
Und in den Fernsehbildern kam das leider nicht so rüber, weil nur die Onboard-Kamera hat so die Auslöser, den Auslöser von dem Crash ein bisschen gezeigt. Er ist ja richtig abgehoben, also es waren wirklich alle vier Räder in der Luft und ist dann seitlich in die Leitplanke eingeschlagen. Also es hätte richtig böse enden können,
dieser Crash. Das ist einfach reingeflogen.
Und schade, dass die Außenkameras dann immer nur das Ende vom Crash gezeigt haben, weil das wären brutal geile Aufnahmen geworden, wie er da so in der Luft seitlich in diese Leitplanke reinhämmert.
Boah, da gibt es bestimmt dann bei Drive to Survive wieder die allergeilsten Aufnahmen davon in schönen Slow Motion, 4K, HDR und so.
Ja,
Das sehe ich schon kommen, aber also das stimmt. Die Aufnahmen selber, die man gesehen hat, die sahen gar nicht so wild aus. Mhm. Und dann hat man aber das Auto da gesehen nach dem Crash und dann war deutlich, oh, da hat's richtig gescheppert.
Apropos Drive to Survive. Ich glaube, die haben bei diesen Rennen so viel Potenzial bekommen, um die halbe Sendung die halbe Staffel voll zu machen.
Halbe Staffel steht einfach nur in Ungarn.
Vor allem, es gab wieder so einen Verstappen-Hamilton-Crash, gab es tatsächlich wieder im Rennen.
Ja.
Und es gab teamintern ordentlich Beef bei McLaren und Verstappen ist auch im Funk, wie gesagt, ziemlich sauer geworden. Perez ist gecrashed im Qualifying und kämpft jetzt um seine Karriere. Ich glaube, die Drive to Survive Staffel, die hat richtig Potenzial.
Ich glaube auch. Also allgemein ist in der Formel 1 jetzt richtig Spannung drin, so diese, was man die letzten Jahre hatte, also zum einen Red Bull natürlich in jüngster Zeit, aber dann davor auch die Dominanz von Mercedes so, das hat man gerade nicht. Also gerade gibt es mehrere Teams, die wirklich vorne mitkämpfen. Red Bull ist jetzt auch dabei, wieder ein bisschen politischer zu werden, also auch neben der Strecke.
Ja,
ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, dass die sich bei der FIA beschwert hatten, dass McLaren wohl eine illegale Bremse hat.
Jawohl, das habe ich dann mitbekommen. Das ist so ein typischer Red Bull-Move.
Ja.
Also solange sie vorne weit weg pushen können und sie wissen, sie haben Potenzial, da noch mehr draufzulegen, ist denen eigentlich alles egal. Aber sobald man näher, jemand ein bisschen näher an die Performance rankommt von Red Bull, dann wird gleich wieder geschaut, ah, guck mal, das kann nicht stimmen, das ist illegal und immer wieder. Das ist so typisch Red Bull, muss man mögen, wenn man dieses Team mag.
Mhm, genau.
Aber das gehört halt dazu.
Also für die Zuhörer als Erklärung, die Teams dürfen in der Bremsenkühlung ein kleines Loch haben, wo zusätzlich während dem Training noch ein Sensor drin sein kann, damit die weitere Daten bekommen können. Dieses Loch muss aber, das dürfen die nur am Freitag offen haben und Samstag und Sonntag muss es irgendwie geschlossen sein.
Mhm.
Und Red Bull meinte, ja, da war wohl auch mal in ein, zwei Rennen das Loch offen. Also obwohl es abgedeckt sein musste und die FIA hat das Ganze aber kontrolliert und meinte, nee, die letzten zwei oder letzten drei Rennen waren es, da war das auf jeden Fall dicht.
Ja.
Und das ist mal dieses Alu-Tape, was sie dann über diesen Carbonabdeckungen haben, was halt das Loch verschließt.
Mhm.
Was davor die Rennen war, keine Ahnung so, aber alleine, dass man jetzt über so ein Loch in einer Carbonabdeckung von der Bremsenkühlung diskutiert.
Also ein winziges Loch, ne? Das hat in der Performance eigentlich überhaupt keine Auswirkungen.
Nee.
Also schwierig, diesen Move
von. Dass man jetzt auf dem Niveau wieder ist, zeigt, dass da richtig Druck auf dem Kessel bei denen ist.
Definitiv. Und es gab auch tatsächlich wieder Neues vom Fahrermarkt. Kevin Magnussen wird Ende des Jahres Haas verlassen.
Stimmt, ja.
Und sie sind im Guten auseinandergegangen. er hat ja auch selber gesagt, er ist jetzt fast 8 Jahre oder so, müsste er jetzt für Haas unterwegs gewesen sein. Ja, das ist, irgendwann ist halt an der Zeit, dass man mal getrennte Wege geht. Er hat viel für das Team getan, finde ich, dieses Jahr. Beispiel Miami, wie er da Hamilton immer wieder wegblockiert hat und die ganzen anderen Fahrer, egal wie viele Strafen er bekommen hat. also er ist mittlerweile.
Er hat sich fürs Team eingesetzt.
Er hat sich mittlerweile sehr fürs Team eingesetzt. Wo wir auch schon wieder zum. Ach nö, zum Rennen kommen wir noch nicht. Wir müssen ja erstmal das Qualifying. Es gab einen historischen Moment im Qualifying. Es gibt eine Doppelpole von McLaren.
Das gab es 2012.
2012 in Brasilien war das das letzte Mal. Und 2012 ist schon ein paar Jahre her.
12 Jahre.
Das dürfen wir definitiv nicht unerwähnt lassen. Und Lando Norris hat das Ding auf Pole gestellt. Direkt dahinter Oscar Piastri mit 22.000stel, was wieder zeigt, wie eng es da vor sich geht. Und Max Verstappen hat den dritten Platz geholt mit 46.000stel Rückstand.
Ja.
Klingt auch sehr eng, aber wenn man jetzt sich jetzt mal Platz 4 anguckt, da sind weitere 4/10 Abstand dann auf einmal. Also die ersten drei, die waren komplett in der eigenen Liga unterwegs.
Ja, das ist schon brutal. Aber ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass bei Red Bull definitiv nicht alles rund läuft, weil Red Bull hatte ein großes Upgrade mit am Start.
Ein sehr großes.
Ja, was
gefühlt alles geändert.
Ja, was zum Glück aber nur Max hatte und nicht Perez, weil der hätte es direkt wieder kaputt gemacht. aber von dem Upgrade hat man sich sehr viel erhofft. Das sollte für die Saison das größte Update sein. es hieß auch nach den Trainings so, ja, wir sind zufrieden mit dem Upgrade, es funktioniert wie erwartet. Max meinte vor dem Rennen auch noch so in den Medienrunden, wenn das Update nicht so funktioniert wie jetzt erhofft, dann weiß er nicht, wie die restliche Saison verläuft.
Oh, wow.
Ja, er wirkte nicht happy.
Er wirkte absolut
nicht happy. Er wirkte nicht happy. Also es, desto weiter das Wochenende vorangeschritten ist und dann im Rennen, hat man immer mehr gemerkt, dass er mit der gesamten Balance nicht happy ist. Und da waren echt viele Fahrfehler drin von ihm.
Mhm.
Und ja, ich würde mal sagen, das Update hat nicht ganz so funktioniert, wie man sich das erhofft hat.
Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das Thema gleich mit ins Rennen.
Mhm.
Max Verstappen hat für mich wieder am Start einen richtig geilen Move an sich hingelegt. Sprich, Norris hat den Start ein bisschen verhauen wieder, hat dann im zweiten Gang ein bisschen Spin bekommen, sodass er gegen Piastri verteidigen musste auf der Innenseite. Und Max dachte sich so, ah geil, das nutze ich mal und versuche mal außenrum vorbeizugehen. Ja, sie sind dann zu dritt in die erste Kurve rein. Die beiden McLaren konnten es noch halbwegs managen, aber für Max war dann kein Platz mehr. Mhm. Und sein Gedanke war, okay, die schieben mich raus, ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen und fahre außenrum Vollgas dran vorbei und ist dann, hat sich in der Piastri wieder eingeschert und musste, wollte, durfte, konnte dann die Position wieder zurückgeben. Mhm. Wie siehst du das? Also ich habe da, also man merkt ja mittlerweile im Podcast, dass mir der Fahrstil von Max Verstappen meistens nicht gefällt.
Ja.
Aber ich muss sagen, die Position zurückgeben, war meine persönliche Meinung, war falsch an dieser Stelle, weil Verstappen konnte nirgendwo anders hin, hat einmal richtig durchgezogen und hat in dem Moment meiner Meinung nach das Richtige getan. Aber, was wieder dagegen spricht, wie sie bei Sky schon gesagt hat, Monaco wäre deine Leitplanke gewesen, dann hätte er gebremst.
Ja.
Also diese beiden Optionen haben wir.
Ja, ich finde es auch schwierig, weil in Ungarn, die Strecke, da war ja sehr viel Asphalt drumherum. Mhm. Also es wurde ja übers Wochenende, haben die auch an einer Stelle noch ein bisschen Kies extra hingepackt, dass da die Fahrer nicht ganz so lang ballern. Aber ich persönlich finde, an der Stelle hätte er dann eigentlich bremsen müssen, weil er ist mit so einem Schwung um diese Kurve rum, dadurch, dass er die ja von vornherein viel weiter gefahren ist. Ja. Also du kannst ja eine Kurve, die du weiterfährst, mit viel mehr Speed nehmen, als wenn du langsamer fährst.
Mhm.
Und er ist neben der Strecke gefahren, konnte viel mehr Geschwindigkeit um die Kurve mitnehmen. Und das hat man dann ja auch direkt gemerkt, mit was für einem Geschwindigkeitsüberschuss er dann an Norris vorbeigeschossen ist.
Mhm.
Also und da hat er sich halt definitiv einen Vorteil gezogen an der Stelle. Und dafür, finde ich, ist es schon richtig, dass die Position dann wieder zurückgegeben wird.
Okay, okay. Ja.
Ist
nicht verkehrt.
Er hätte ja nicht Vollgas wieder drauffahren können oder müssen. Aber er ist ja einfach voll drauf geblieben und ist halt neben der Strecke weitergefahren, sein Rennen.
Aber man muss ihn auch gut anrechnen. In dieser Situation war das genau das Richtige, was er gemacht hat. Weil wenn er gebremst hätte, wäre er locker auf P4 oder 5 zurückgefallen.
Ja, klar. Klar. Genau.
So hat er schön durchgezogen. Und wenn er eine Position zurückgeben muss, dann ist er P3. Mhm. Aber so muss man auch an dem Moment wieder einen Hut ziehen und sagen, hey, hat er gut gemacht.
Der Move selber war auch geil. Also das Ding in der Situation nicht wegzuschmeißen, weil da lag ja so viel Dreck rum und alles. Und da will man nicht sein, erst recht nicht, wenn man gerade nach dem Start die erste Kurve da lang fährt. Also Respekt, dass er da überhaupt durchgekommen ist.
Genau, und jetzt kommt aber mein Kritikpunkt an diesem, also der Move war geil, haben wir ja gerade besprochen, aber wie er sich dann am Boxenfunk verhalten hat, als er die Position wieder zurückgeben sollte, hat er natürlich rumgemeckert, hat ihm natürlich nicht gefallen.
Ja.
Aber dann zu sagen, das ist ja jetzt, ist wohl okay, wenn der rausgedrückt wird, kriegt jetzt wohl die Strafe, das ist wohl normal. Aber eine Kurve später hat er ja Hamilton rausgedrückt, weil er hatte noch dreckige Reifen oder Schmutz auf den Reifen, ist ein bisschen weit rausgekommen, so dass Hamilton bremsen musste, weil dann war Wiese da.
Mhm.
Und das war dann wieder okay.
Ja, klar.
So, also wenn es für Verstappen immer toll ist, dann meckert er immer so, dass für ihn der Vorteil da ist, aber selber sieht er nicht, wie er gegen andere Fahrer fährt.
Mhm.
Und das ist das, was ich immer kritisiere. Sein Fahrstil ist nicht der, der mir gefällt.
Mhm. Also ich Ich hatte allgemein den Eindruck, dass jetzt immer mehr dieser alte Max Verstappen wiederkommt, wo ich eigentlich wirklich dachte, dass man das nach 2021 nicht mehr sieht, weil er dann mit diesem Weltmeistertitel, den er sich erkämpft hat,
mit einer gewissen Reife jetzt rangeht sozusagen.
Ja, und auch so eine Ruhe, also wo man das Gefühl hatte, dass er selber jetzt auch nicht mehr das Bedürfnis hat, es allen beweisen zu müssen, weil jeder weiß, er kann es und er ist ein ultra guter Fahrer. Aber dass jetzt wieder dieses so super aggressive irgendwo reinbremsen, auch diese 1-2% übers Limit und so gerade, wo man drüber streiten kann, ist es jetzt eine Strafe oder ist es keine Strafe und wo eigentlich niemand so richtig mit der Entscheidung dann happy ist, so finde ich einen Fahrstil, der taugt mir persönlich nicht.
Sehr cool. Das unterschreibe ich genauso. Und wir hatten wieder eine, wie ich vorhin schon angesprochen, eine Situation mit Hamilton, später dann im Rennen. Sie haben ums Podium gekämpft, weil Norris ist dann wieder vorbeigegangen an Verstappen aufgrund eines Undercuts.
Ja.
Kommen wir noch dazu. Das Thema Undercut ist sehr wichtig bei diesem Rennen. Aber wir halten mal fest. Wir hatten echt ein geiles Rennen. Verstappen pusht an Hamilton ran, an P3. Und es kam wieder zu den berühmten Zweikämpfen Hamilton versus Verstappen.
Boah, das war
und da ist ja schon wieder so eine andere Intensität dahinter, weil wir wissen ja alle, was 21 passiert ist und wie sich das aufgeschaukelt hat. Und ich glaube, das zwischen den beiden ist so ein persönliches Ding geworden mittlerweile. Da lässt keiner mehr den anderen ohne, also es lässt keiner mehr Luft. Das muss man einfach sagen. Und
aber ich glaube auch, gegen Verstappen muss man so fahren.
Mittlerweile ja, also komplett, ja.
Also man hat es ja auch 2021 gemerkt, so, da hat Hamilton dann auch irgendwann beschlossen, ich glaube, es war Silverstone, so, okay, ich halte jetzt einfach mal rein und ziehe nicht zurück.
Ja.
Dann hat es ja richtig geknallt.
Ab dem Zeitpunkt hat er ein Fahrstil
geändert. Und du hast halt die Wahl, entweder du lässt es wie Max genauso drauf ankommen und dann knallt es halt, oder du ziehst zurück und dann bekommt Max genau das, was er will,
genau so,
nämlich die Position.
Richtig, Max hat ja dann in Turn 1 versucht anzugreifen, also der erste Versuch, hat dann versucht mit einem Switchback sozusagen, weil Hamilton relativ weit in war, dann auszukontern für Turn 3 müsste das gewesen sein, die Linkskurve, die dann kommt. Und da war Verstappen dann außen. Und normalerweise war es so, weil er hat richtig Überschuss gehabt durch DRS.
Er war ja auch schon vorbei.
Dass er außenrum einfach einlenkt und außenrum vorbeifahren kann. Aber das Auto hat diesmal nicht eingelenkt. Und er ist sogar bis raus in den Dreck gekommen, sodass Hamilton dann erstmal wieder einen schönen Vorsprung hatte. Und dann ging es am Boxenfunk richtig los.
Ey, der hat Glück gehabt, dass er nicht auf die Wiese gekommen ist. Ja, ne? Weil dann wäre die Bande auch gar nicht mal mehr so weit gewesen.
Er hat sich so beschwert, dass er trotz Modus XY das Auto nicht eingelenkt bekommt und dass es sich so schlecht fährt. Und da war richtig Aggression mit am Spiel. Und dann beim zweiten Versuch, als er sich dann nach mehreren Runden wieder rangepusht hat. Boah. Ja, Verstappen versucht's in.
Ja, aber ich weiß nicht, was sein Plan war. Weil er hätte die Kurve doch niemals bekommen.
Er hatte, also mein Gedanke war, sie haben ja vorher einen überrundet. Er hatte da wie doppelten Windschatten, sprich, er war 4-5 km schneller am Scheitelpunkt, wie er es eigentlich erwartet hätte. Das ist meine Vermutung. Kurz zur Erklärung, er lenkt ein, die Räder blockieren und dann lenkt das Auto halt nicht nach rechts, sondern rutscht ein Stück geradeaus weiter. Aber da war Lewis Hamilton dann. Die Räder haben sich wieder berührt, so wie in Monza damals, als Verstappen aufgestiegen ist. Und genau das Gleiche ist jetzt wieder passiert. Verstappen ist schön aufgestiegen, er war ordentlich in der Luft.
Ja.
Sah richtig gut aus. Und zu meiner Verwunderung, er konnte weiterfahren. Nichts kaputt am Auto.
Da ist nichts weggeflogen.
Also Wahnsinn. So hoch wie er aufgestiegen ist und so hart, wie er wieder aufgesessen hat. Das Auto wieder ausgerichtet, ab auf die Strecke und weiter geht's.
Ja.
Also wirklich krass, dass das Auto so stabil ist. Und das Gleiche auch bei Lewis Hamilton. Sein Auto, da war ja auch nichts.
Die Räder, die kann man sich da ja so leicht kaputt machen.
Genau, also da muss ich sagen, das war für beide Glück. Also es hätte für Hamilton das aus sein können und für Verstappen. Mhm. Aber beide konnten weiterfahren. Und Lewis Hamilton hat sich durch diese Aktion das Podium gesichert. Das können wir ja schon mal so vorwegnehmen. Mhm. Hamilton wieder auf P3 und hat damit das 200. Podium geholt.
Boah, das ist auch heftig, ne?
Krass, ne? 200 Podien.
Überleg mal, du stehst in deiner gesamten Karriere 200 Mal da oben.
Das ist eine
Riesenleistung. Du bekommst jedes Mal die Trophäe dafür. Und dann hast du irgendwo deine Sammlung mit 200 Podiumstrophäen.
Das ist eine ganze Menge.
Shit, da braucht man viel Platz für.
Da braucht man viel Platz. Ich glaube, die stehen irgendwo in der Produktion.
Ja, wahrscheinlich.
Oder im Headquarter. Das sind schon eine ganze Menge Pokale, die da über die Jahre zusammenkommen, vor allem bei Mercedes. Mhm. Aber ja, wir haben ja schon gesagt, Undercut und McLaren, die waren auch am Boxenfunk jetzt nicht gerade nett zueinander. Also doch, sie waren nett zueinander. Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Es war selten ein F-Wort dabei, es war selten ein SCH-Wort
ja,
dabei.
Aber sie haben viel zu viel diskutiert.
Definitiv.
Viel zu viel.
Also, es war ein Zwei-Stopp-Rennen. So, das war so die beste Taktik. Und normal ist ja der Fahrer, der vorne liegt, der hat eigentlich immer die Chance, als erstes auch in die Box zu kommen. Jetzt war aber der Fall, Hamilton ist relativ früh in den letzten Stint gegangen, hat sehr früh auf die letzten Reifen gewechselt. Und dadurch hat McLaren gedacht, ach Mist, wir holen jetzt mal schnell Norris rein, der auf P2 liegt, um Hamilton zu covern, dass er nicht mit einem Undercut, weil die Undercuts waren super stark in diesen
Rennen.
Ja, Ende vom Lied ist, Norris kommt als erstes rein, statt Piastri, der auf P1 fährt. Und holt somit fast einen 3-Sekunden-Vorsprung auf Piastri raus, der eine Runde später gestoppt hat. Und somit war Norris dann auf P1. Was natürlich dann aufgrund der Teamentscheidung
intern kritisch.
Sehr kritisch, weil Piastri hat das souverän angeführt, hat ein super Rennen gemacht und war zu dem Zeitpunkt, wäre er der verdiente Sieger gewesen, sage ich jetzt absichtlich so. Und Norris dachte sich so, ja, lass ihn doch ranfahren, dann lasse ich ihn wieder vorbei. Das war so seine Gedanken. Aber sein, ja.
Ja, verstehe ich, aber.
Wie hast du die ganze Situation gesehen?
Ja, also ich fand es jetzt nicht falsch an sich, erstmal Norris reinzuholen, weil es in der Situation schon Sinn gemacht hat. Man hat ja schon bei Red Bull gesehen, die haben es auch zweimal geschafft, mit einem Undercut Verstappen weiter nach hinten durchzureichen.
Richtig.
Und das Red Bull als Team, was eigentlich strategiemäßig die letzten Jahre wirklich super aufgestellt war. Von daher war es jetzt ein Move, den man machen konnte so als Team. Vor allem, die waren mit beiden Fahrzeugen vorne, konnten für die Meisterschaft gute Punkte holen. Und Norris kann ja am Ende auch nichts dafür, wenn er früher reingeholt wird.
Genau, und es war... Also klar, der Grundgedanke war ja schon richtig, hey, wir holen ihn jetzt rein. Und an sich war das ja wirklich auch alles super. Aber wie dann mit Norris umgegangen wurde, das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Es wurde ja in der Runde 4 bis 5 Mal auf ihn eingeredet, so hey, du kannst eine Weltmeisterschaft nicht ohne dein Team gewinnen. Ja. Denk dran, ich bin sicher, du machst das Richtige. Und ei, das war wirklich hart.
Ja, und du weißt, jeden Sonntag im Briefing werden wir darüber reden und so. Also muss ich sagen, fand ich auch unabhängig jetzt von der Situation, ob es richtig oder falsch ist, dann Piastri wieder vorbeizulassen, ist es einfach eine Situation, die kannst du einem Fahrer doch nicht antun.
Vor allem.
Also ein Fahrer, der gerade am Limit fährt, vorne um den Rennsieg.
Ihn dann so ins Gewissen zu reden, anstatt eine klare Ansage zu machen, lässt ihn jetzt vorbei.
Mach eine Ansage, aber quatsch den noch nicht 5, 6 Runden voll.
Ja.
Also Ralf Schumacher, der meinte bei Sky sogar, er hätte schon lange den Funk einfach rausgezogen.
Ja, kam ja zwischendurch auch Radio Jack und so und dann musste er erstmal antworten, weil er glaube ich gar nicht mehr reagiert hatte dann auf das Ganze. Da hat er nochmal einen kurzen Radio Check und da hat er drauf geantwortet dann.
Also das, wenn du da hochkonzentriert fährst und dann quatscht dir die ganze Zeit da jemand... das Ohr voll von wegen ins Gewissen reden und so, dann klar fängst du auch irgendwie an, im Hintergrund natürlich noch drüber nachzudenken, so okay, wenn ich ihn jetzt nicht durchlasse, wie reagiert das Team, wie beeinflusst es jetzt intern das Verhältnis und so, da kannst du ja dann nicht dein Rennen in Ruhe fahren, das steigert
Gedanken.
Einfach die Gefahr, dass Fehler entstehen, dass irgendwie die Emotionen mit hochkommen und dadurch dann vielleicht der Bremspunkt mal 2 Meter zu spät gesetzt wird.
Ja.
Und dann ist das Auto in der Bande und das hilft dann niemandem.
Das hilft wirklich niemandem. Und was ich wirklich besonders, am Anfang dachte ich, okay, es wäre jetzt fair, ihn vorbeizulassen, was ja okay ist, aber am Ende vom Stint hatte er bereits 6 Sekunden Vorsprung.
Ja.
Also er hat eine richtig, richtig rausgepusht.
Ja. Am Anfang wäre es auch richtig gewesen.
Am Anfang wäre es sofort richtig gewesen, alles cool, er hätte auch noch Zeit gehabt, dann wieder sich zurück zu überholen. Aber nachdem dann auch dieser Hamilton-Verstappen-Vorfall war und Verstappen nach hinten gereicht wurde und wir wissen, es geht noch um die WM.
Ja, doch.
Und es sind einfach mal 7 Punkte Unterschied zwischen P2 und P1.
Ja.
Und dann trotzdem ihn so ins Gewissen zu reden, trotz 6 Sekunden Vorsprung, dass er ihn vorbeilassen soll. Ja. Aber auch nicht mit einer direkten Ansage, sondern immer wieder, hey, du wirst das Richtige tun. So ein Zeug. Unglaublich schwierig. Da hätte ich an dem Punkt, er pusht 6 Sekunden raus und Verstappen wird nach hinten durchgereicht. Ja. An dem Punkt hätte ich gesagt, zieh durch, Junge.
Mach. Ja. Das war der Punkt, da ich glaube, da hatte McLaren dann einfach aber auch nicht die
die Eier.
Ja, kann man genauso sagen.
Muss man einfach so
einfach
sagen.
Mal eine Ansage zu machen. Ich meine, sie hätten ihm sagen können, okay, wir haben gute Chancen, jetzt Punkte auf Max gut zu machen.
Mhm.
Wir wissen, die Strategie ist komplett nach hinten losgegangen, intern insgesamt. Fahr das Ding jetzt sicher nach Hause, wenn es in Zukunft nochmal eine Situation gibt, wo du Oscar helfen kannst oder wenn irgendwann klar wird, dass die WM nicht mehr dadurch entschieden werden kann, dann bitte nochmal an die Situation denken, aber
richtig,
jetzt hol die Punkte.
Genau. Und er wird ganz sicher an Monza gedacht haben 2021.
Ja.
Ähnliche Situation, Ricardo ist auch durch einen Undercut auf P1 vorgekommen, nachdem natürlich Verstappen und Hamilton sich da rausgekriegt haben. Und und Norris durfte einfach nicht an Ricardo vorbei. Das ist eigentlich exakt die gleiche Situation.
Ja.
Und so.
Nur, dass es jetzt wirklich um die WM geht, ne?
Genau, jetzt geht es um die Wurst und die machen einfach nur Mist.
Mhm.
Das war nicht schön. Und damit haben die auch diesen ganzen, wir können es ja schon sagen, Norris hat sich dann 3 Runden vor Schluss mit über 6 Sekunden Vorsprung dazu entschieden, Piastri auch vorbeizulassen, nachdem er lange, wirklich lange mit sich gehadert hat.
Mhm.
Und das hat diesen ganzen Spirit eines ersten Sieges von einem Fahrer. Wir wissen ja noch, wie wir das gefeiert haben, wie wir das zelebriert haben. Norris erster Sieg in Miami.
Ja, komplett.
Man war ja wirklich noch Tage danach happy und hat sich gefreut für ihn. Das ganze Fahrerfeld hat sich für ihn gefreut. Das hat komplett gefehlt jetzt bei Piastri.
Man hat es auch am Boxenfunk von Piastri gemerkt.
Ja.
Ne? Also so normal
es war kein echter Sieg.
Normal ist ja der Sieg immer so dann wird der Boxenfunk eingeblendet, das Mikrofon komplett übersteuert und man merkt einfach nur Emotionen pur.
Mhm.
Und jetzt war es so irgendwie von Piastri auch so, ja, danke, war dann irgendwie doch komplizierter als nötig, so, sorry dafür, so, aber geil, dass wir es geschafft haben, so, da war kein Freudenschrei, das war einfach nur so. Also es war richtig unbelohnt.
Ja,
ich glaube, komplett. Es wäre auch für Piastri am Ende, auch wenn es natürlich hart gewesen wäre, aber wäre es wahrscheinlich auch geiler gewesen, wenn Norris einfach als erster im Ziel angekommen wäre und ihm dann danach gesagt hätte, irgendwie, yo, sorry, dass das jetzt so gelaufen ist, nächstes Mal denke ich an dich so.
Genau, Punkt. So hätte man es lösen können.
Also, aber das wäre für alle Beteiligten besser gewesen.
Es kam keine klare Ansage. Und McLaren ist ja in der Geschichte bekannt für teaminterne Streitigkeiten, die irgendwann die WM kosten.
Das
war genauso. Also das ist schon immer gewesen bei McLaren. Und jetzt, es zieht sich durch. Über die ganzen Jahre denkt man so,
es ist komplett. Es würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn es am Ende an diesen Punkten dann irgendwie scheitert.
Mhm.
Weil man merkt jetzt bei Red Bull, die Stimmung wird immer schlechter, das Auto, das wird im Verhältnis zu den anderen auch immer schlechter oder läuft einfach nicht mehr rund. Und ein Auto, was keine gute Balance hat, das kann nicht gut funktionieren am Limit. Und das merkt man ja gerade auch. Und wenn dann am Ende die Punkte fehlen, dann wird es von Norris noch richtig zum Vorwurf gemacht. Da bin ich mir sicher.
Definitiv. Das am Ende, das wäre schlimm, wenn es die 7 Punkte sind am Ende. Ne? Am Ende der Saison 7 Punkte.
Ja, oder lass es auch am Ende 8 oder 9 Punkte sein. So.
Mhm.
Aber sobald man hat es ja 2021 gemerkt, wo der Kampf bis zum Ende hin so eng war bei Max und bei Hamilton, dass dann natürlich, wenn bis zum Schluss so ein WM-Fight läuft, dann fahren die Fahrer auch anders. Und wenn Red Bull zukünftig ein Auto hat, was nicht mehr so gut läuft wie jetzt die ersten Rennen, und der Abstand, der wird immer geringer, dann wird ja der Druck für Max auch höher. Er wird im Zweifelsfall noch mehr Fehler machen.
Ja.
Und dann hätte es ja auch sein können, dass wenn halt am Ende das auf ein paar Punkte sich nicht ausgeht.
Ich habe auch übrigens eine übelst geile Statistik.
Hau raus.
Wir haben ja Monza 21 gerade kurz angesprochen, als Verstappen und Hamilton kollidiert sind und Ricciardo das Rennen gewonnen haben. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem letzten Rennen und Monza 2021.
Boah, stimmt.
Die erste Parallele ist, Hamilton und Verstappen kollidieren und Verstappen hebt mit allen vier Rädern ab. So exakt derselbe Move. McLaren, Platz 1 und Platz 2, auch dieselbe Parallele. Und ein Australier hat gewonnen. Einmal Ricciardo, jetzt Piastri.
Und
Norris wurde mit einer Team-Order auf P2 zurückgeordert. Das ist die nächste Parallele. Dann die nächste wäre Mercedes auf Platz 3.
Oh.
Das war auch. Und Leclerc auf Platz 4 ist auch die Parallele. Und die beste und letzte, Gasly hat ein DNF.
Das
kannst du dir nicht ausdenken.
Krass.
Also gefühlt also haben wir gerade Monza 21 gesehen.
Boah. Das kickt.
Das ist schon wild, ne?
Das ist echt
sehr, wild. Sehr schöne, komische Zufälle.
Aber ich muss sagen, in der ganzen Situation, also McLaren hat's katastrophal gelöst.
Und das ist so ein geiles Ergebnis eigentlich.
Ja, ne? So ein geiles Ergebnis. Sie haben es katastrophal gelöst. Hm. Niemand kann mit dieser Situation happy sein. Ja. Sie hatten die Chance gehabt, nur einen Fahrer zu enttäuschen oder irgendwie mit dem ein paar Probleme anzufangen. Sie haben es geschafft, dass beide Fahrer nicht happy sein werden. Plus die WM und alles. Es ist eine Katastrophe.
Wir reden hier von einer Doppelpole und einem Doppelsieg für McLaren.
Das und ich würde ist ein sagen,
tolles Ergebnis eigentlich.
Am Ende des Tages hat Norris noch das Beste aus der ganzen Situation gemacht. Weil er hat sich am Ende an die Teamorder gehalten.
Mhm.
Wenn es ihn die WM kostet, wird er es McLaren für immer vorhalten können in irgendwelchen Briefings und so.
Ja.
Und beim Interview nach dem Rennen wurde er natürlich darauf angesprochen mit der Teamorder und weil es ja so aussah, dass er ihn nicht vorbeilässt. Und da ist er nicht großartig drauf eingestiegen, sondern meinte nur so, du, ich habe das gemacht, was das Team von mir wollte. Ich habe ihn vorbeigelassen.
Mhm.
Also gibt es nichts drüber zu diskutieren. So, der hat da nicht nochmal Öl reingekippt, so der...
Er hat das nach außen hin professionell gemacht.
Ja, also er hat es PR-technisch viel besser gelöst als McLaren mit einem riesen PR-Team im Hintergrund.
Ja, also Hut ab von Lewis. Ja. Also ich glaube, ich wäre emotional so, ich nenne mal locker unterwegs, dass ich das nicht so professionell gelöst hätte.
Er hat aber im Cooldown-Room dann diese Kappe vom zweiten Platz genommen.
Einfach weggeschmissen.
Einfach auf den Boden geworfen.
Und wie spitz der Hamilton dann noch geantwortet hat, ja, Hamilton saß da schon da in dem Cooldown-Room und sagt zu Norris, wow, ihr wart so schnell.
Ja.
Und Norris dann so, hey, du hattest vor 7 Jahren ein schnelles Auto und das Beste draus gemacht, ja. Also, so halt mal den Ball flach, ja. Und Hamilton so, hey, das war jetzt nicht aggressiv gemeint, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass ihr einen guten Job gemacht habt, so in der Richtung. Aber der Cooldown-Room war sehr amüsant, diese.
Ja.
Eieiei, die Blicke, die Mimik von den Fahrern, wie die, du siehst genau, was in dem vorgeht und dann, wenn sie in die Kamera gucken, so lächeln und dann gucken sie rüber und du merkst so, oh, der ist so angepisst.
Ja, es gab auch Fotos, wo dann Piastri und Lando mit den Trophäen beide nebeneinander waren.
Ja.
Klar, Piastri zu Recht happy, seinen ersten Sieg eingefahren zu haben.
Mhm.
Und dann daneben Norris so einfach nur so ein Blick so, shit, jetzt muss ich das Ding auch noch tragen. Er hatte wirklich gar keinen Bock.
Ja, absolut nicht. Ja, aber alles in allem war es wirklich... Wie schon gesagt, ein sehr toxisches Rennen, weil das ging irgendwie am Boxenfunk so rund, dass es auf einer so langweiligen Strecke so einen Spaß gemacht hat, dieses Rennen zu gucken.
Mhm.
Von daher, für mich war es ein komplett erfolgreiches Wochenende.
Mal wieder.
Also irgendwie dieses Jahr haben wir uns echt, ich habe es letztens mal, glaube ich, schon gesagt, ein gutes Jahr rausgesucht, um mit dem Podcast zu starten.
Mhm.
Weil es passiert einfach so viel und selbst die langweiligen Rennen enttäuschen gerade nicht.
Ja,
das muss man einfach so sagen.
Das stimmt. Man hat aber ansonsten beim Rennen gar nicht mal so viel mitbekommen, ne?
Es war vorne so viel Stimmung und durch die ganzen Geschichten, die sich vorne abgespielt haben, hat man hinten halt sehr wenig mitbekommen. Mhm. Klar, Gasly hatte wieder ein technisches Problem.
Weiß man, wo dran
das war? Hydraulisches wieder, dass irgendwo Flüssigkeit wieder rausgekommen ist. Im letzten Rennen hat er die Einführungsrunde geschafft, dieses Mal ist er ein bisschen weitergekommen. Aber man merkt, dass bei Alpine die technischen Probleme tatsächlich zunehmen, obwohl die Performance gar nicht so schlecht ist an sich.
Das stimmt. Gut,
Ocon ist jetzt mit P18 jetzt auch nicht relativ weit vorne gelandet. Es war aber auch die Streckencharakteristik, die jetzt dem Auto nicht entgegenkam. Ja. Wir haben ja gesehen, die können, wenn sie wollen, mittlerweile.
Ja. Zu Ocon gibt es aber auch noch immer eine kleine schöne Story zu erzählen, auch wenn die sich nicht ganz so gut verstehen, Ocon und das Team.
Ja.
Er hat aber vor dem Grand Prix noch sein Siegauto nach Hause geliefert bekommen.
Das
wurde ihm vom Team geschenkt. Das steht jetzt bei ihm zu Hause in der Garage der Familie, schön in so einer, ja, eine richtig schön ausgebaute Garage, ne? Ja. Die so wie eine Box aussieht mit allem drum und dran, wie man sich das so als Autoliebhaber vorstellt. Mhm. Da steht einfach jetzt sein Formel-1-Siegauto.
Wow.
Von seinem ersten Sieg
das, mit Alpine. Das ist eine schöne Geste, obwohl die jetzt wirklich, wie sagt man, schmutzige Wäsche gewaschen haben die letzten Wochen. Nicht sehr freundlich zueinander waren. Und dann sagt Alpine, hey, das ist jetzt gerade der Grand Prix, den er gewonnen hatte, als Anlass und schenken ihm das Auto auch noch. Das ist schon eine krasse Geste.
Mhm.
Und ich würde mich da sehr drüber freuen, so ein Formel-1-Auto in meiner Garage.
Vor allem, wenn man weiß, dass man mit dem Ding seinen ersten Formel-1-Sieg geholt hat. So.
Voraussichtlich auch den einzigen.
Ja.
Also muss man
wirklich so sagen. Ja?
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er Perez sein Cockpit bekommt. Oder ein Mercedes-Cockpit. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, er ist ja bei Haas im Gespräch.
Ja.
Anstelle von Magnussen.
Mhm. Oh, was ich beim Fahrermarkt übrigens auch sehr witzig fände, wenn Magnussen jetzt zu Sauber geht oder zu Audi, weil die brauchen ja auch noch einen zweiten Fahrer. Die sind ja noch an Sainz dran, aber ob das mit Sainz was wird, das muss ich ja noch klären.
Ja.
Aber theoretisch hätten sie die Chance, einfach das alte Haas-Team zu übernehmen. Bei Hülkenberg haben sie ja schon, jetzt fehlen nur noch Magnussen.
Das wär ein Move.
Würde jetzt nicht besonders viel Sinn ergeben, aber witzig wäre es einfach.
Ja. Und ich glaube, Magnus ist ein bisschen dann überfordert bei Audi, weil jetzt hat er ja diese kleinen Engstrukturen bei Haas, die sehr, ich sag mal, von familiär, außen wirken sie ja sehr familiär und teilweise unstrukturiert. Die letzten Jahre, dieses Jahr scheint es wirklich super zu laufen. Und dann in so ein Weltunternehmen wie Audi zu kommen, die wirklich Milliarden da reinpulvern in dieses Projekt.
Ja.
Könnte ihn ein bisschen überfordern.
Ja. Nein, aber ich glaube es auch nicht, aber der Gedanke, dass es möglich ist,
der Gedanke ist sehr interessant.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, was es gab ja dieses Shootout mit Mick Schumacher, der übrigens auch eine komplette Renndistanz für McLaren absolviert hat die letzten Wochen.
Ja, der Mick Schumacher ist für McLaren gefahren?
Mick Schumacher ist für McLaren gefahren, Renndistanz.
Oha.
In Silverstone.
Krass.
Ja.
Naja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Dann zeige ich dir das nachher nochmal.
Das ist ja...
ist aber schon ein paar Tage her jetzt.
Mhm.
Und ich bin gespannt, also Mick Schumacher, ob wir den nächstes Jahr vielleicht doch in einem Cockpit sehen.
Ich glaube,
weil die Chancen sind mittlerweile gar nicht mal so schlecht.
Er meinte auch jetzt, das war nach dem Test, der in Paul Ricard stattgefunden hat, wo er auch gegen Jack Duren gefahren ist.
Genau.
Da waren wohl die Zeiten von ihm beeindruckender als von Duren.
Okay,
das wusste und, ich. Die Leute von Alpine, die so drauf angesprochen wurden, die meinen so, ja, die sind zufrieden mit dem Test und so und werden das jetzt alles noch weiter auswerten.
Mhm.
Währenddessen hat Mick Schumacher auch in einem Interview gesagt, so ja, er sieht da auf jeden Fall die Chance, so die Formel 1 ist in greifbarer Nähe für ihn.
Toi, toi, toi.
Und so, also es klang alles sehr positiv. Also ich glaube, die sind da auf jeden Fall happy und wenn die jetzt nicht, warum auch immer, komplett dumm irgendwelche anderen Ideen haben, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er nächstes Jahr für Alpine an den Start geht.
Es war ein Reifentest in Silverstone.
Hm.
Ein Reifentest war das. Da ist auch Albon mitgefahren für Williams und Pedro Fittipaldi für Haas. Die drei Teams haben dann sozusagen im Nassen in Silverstone Reifentests unternommen. Mhm. Und da saß Mick Schumacher, der übrigens der schnellste war an dem Tag, bei McLaren.
Auch spannend.
Auch spannend, genau. Aber bei McLaren sehe ich ihn nicht, um Gottes Willen. Aber das zeigt nochmal, dass wenn McLaren sagt, okay, Mick, setz dich bei uns ins Auto, fahr die Reifentests, das ist schon ein großer Zuspruch eigentlich, dass er schon was drauf hat. Ne?
Ja, und wenn er da dann auch der Schnellste ist, so...
Er hat den Fuß in der Tür mittlerweile.
Ja.
Ich muss sagen, Anfang des Jahres war die Tür komplett zu und verschlossen und auch noch verriegelt. Und er hat es geschafft, diese Riegel zu entfernen und den Fuß zumindest innerhalb
auf die Tür zu bekommen. Was hat sich denn seit Anfang des Jahres bitte alles getan? So, ich kann's also nicht angefangen dabei, dass Hamilton einfach mal zu Ferrari wechselt, so dass der Wechsel bekannt geworden ist. Dann, dass Red Bull irgendwie jetzt dabei ist, sich halb zu zerlegen.
Ja.
Also auch da bin ich zum Beispiel mal gespannt, wie es weitergeht, ne? Weil von Liam Lawson die Tests, die waren wohl nicht schlecht, aber jetzt auch nicht beeindruckend.
Mhm.
Yuki meinte, es wäre weird, wenn Lawson den Sitz bekommt bei Red Bull.
Also Yuki macht mittlerweile auch, also sonst hat er sich immer zurückgehalten, aber mittlerweile sagt er auch, hey, wenn ihr mir das Cockpit nicht gebt, das macht keinen Sinn, da einen Lawson reinzusetzen. Ne?
Ja, und er meint ja auch so, er ist schon so lange da und hat schon so viel für das Team gemacht und alles so, was ich auch verstehen kann.
Mhm.
Und wenn du bei AlphaTauri oder jetzt Visa Cash App Racing Bulls fährst, ist ja eigentlich so der Weg dafür geebnet, dass man irgendwann dann in das Hauptteam kommt.
Ja. Toi, toi, toi. Mal gucken, was passiert. Wir haben das nächste Rennen in Spa.
Ja.
Eine der schönsten Strecken im Kalender. Oder die schönste? Würde ich jetzt so weit gehen und sagen, es ist die schönste? Ja. Ja.
Ja, für mich persönlich. Doch. Die fährt sich auch im Simulator immer sehr schön.
Gruß an Felix.
Ja, genau.
Das ist ein kleiner Insider.
Nee, aber wann ist denn das Rennen? Ist es jetzt dieses Wochenende?
Es müsste jetzt ein Doppelheader gewesen sein, genau.
Und danach ist erstmal Pause.
Am 26.07., sprich dieses Wochenende, geht es wieder los. Also am 28.07. ist das Rennen um 15 Uhr in Spa. Und es ist erst nächstes Jahr ein Sprintrennen. Dieses Jahr ist noch ein ganz normales. Okay, ne, das...
Das bringt dann vielleicht ein bisschen Ruhe in die Formel 1 jetzt gerade rein.
Es kommt die Sommerpause danach.
Ja.
Dann geht es erst am 25.08. weiter. Also liegt wirklich fast einen Monat dazwischen. Aber ich vermute nicht, dass da irgendwas mit Ruhe in der Formel 1 passiert.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich meine, wenn jetzt in Spa noch ein Sprintrennen wäre, was das so, nochmal für Action wäre. Also...
Ja, Spa ist eigentlich nie langweilig, ne?
Mhm.
Da brauchst du Motorleistung, da brauchst du richtig gute Aero. Boah, Spa, wir hauen mal ein paar Hot Takes raus, würde ich sagen, für Spa.
Boah, Red Bull sehe ich da nicht. Also, wo du gute Aero angesprochen hast, da weiß ich nicht. Die Balance, die stimmt gerade einfach nicht.
Okay, Hot Take, deine größte Überraschung, was denkst du? Wer wird die größte Überraschung in Spa?
Ferrari sehe ich mal wieder vorne.
Ferrari?
Ich glaube, die werden, also die haben sich jetzt ja schon wieder ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet. Mhm. Die sind definitiv noch nicht da, wo sie sein wollen. Die wollen ja wieder ganz vorne um Siege mitkämpfen.
Ja.
Immerhin haben sie jetzt um Punkte mitgekämpft und nicht mehr um die hintersten Plätze nach den letzten Rennen. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch dann wieder vorne sind. Also vorne mit dabei.
Vorne mit dabei. Okay, ich würde sagen, meine größte Überraschung in Anführungsstrichen wird Haas mit Doppelpunkten. Aber weiter vorne.
Oh.
Haas mit Doppelpunkten, würde ich sagen. Und wenn es sogar regnet, sehe ich Nico Hülkenberg auf dem Podium.
Auf dem Podium?
Das ist einfach mal jetzt rausgeschossen.
Hülkenberg auf dem Podium?
Wenn es regnet, Hülkenberg auf dem Podium mit dem Auto.
Erstes Podium für ihn dann.
Okay, können wir das rauscutten? Nein, ne?
Nee.
Okay, jetzt habe ich es gesagt.
Wir wollten hier Hot Takes raus haben.
Ja.
Das ist definitiv ein sehr
Hot Take. Und Sieg Lando Norris, sage ich. Hülkenberg Podium, Sieg Lando Norris.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also den Sieg für Norris.
Der größte Verlierer?
Ja, Perez, ne?
Hm.
Also.
Hm? Perez?
Wenn er.
Sagst du wieder Q1 aus?
Nee, er muss doch nicht mal verlieren. Ich will nicht
in den Mund legen, deine Worte, sorry.
Er muss doch nicht mal verlieren, um zu verlieren? Um zu verlieren, genau. Also ich glaube wirklich, für ihn ist das Ding gelaufen.
Okay, also Perez.
Und das wird Flop? Für ihn, glaube ich, also er wird es auch selber wissen und so wie die Körpersprache war und vom Team so, es macht einfach wirklich keinen Sinn mehr.
Mhm. Für mich wird der größte Flop Max Verstappen. Folgendes.
Boah, jetzt kommt's, okay.
Folgendes. Es ist seine Lieblingsstrecke.
Ja.
Er liebt diese Strecke und er hat Spaß, darauf zu fahren.
Aber nur mit einem guten Auto.
Mit einem guten Auto. Wenn da was im Training und in den Qualifyings nicht nach Plan verläuft, wird er im Rennen sich wieder so in Rage fahren und bringen, dass er einen Fehler macht und dadurch einen Unfall baut oder das Auto so beschädigt, dass er nicht vorne mitfährt.
Ja.
Meine Vermutung.
Doch. Doch, sowas sehe ich auch.
Ist realistisch. Ja. Okay. Toi, toi, toi. Das lassen wir drin, das cutten wir jetzt nicht raus. Ja, also, nächstes Wochenende geht es dann schon wieder steil.
Mhm.
Und ich würde sagen, wir haben noch einen kleinen Punkt, den wir ansprechen wollten, der jetzt nicht Formel 1 spezifisch ist, aber trotzdem das Thema Rennstrecke beinhaltet.
Das war sehr intensiv bei uns präsent, die letzten Tage und Wochen, das Thema.
Viele, viele Stunden.
Ja.
Viele, viele lange, lange Arbeitstage stecken dahinter.
Ja. Seit gestern auch offiziell. Also jawohl. Da haben wir alle Infos schon mal rausgehauen, deswegen jetzt auch hier die Infos. Mhm. Es wird einen Track Day geben.
Es wird einen
von uns. Mit uns und vielen coolen Elektroautos.
Ja.
Am 5. Oktober auf dem Spreewaldring. Falls ihr Bock habt, könnt ihr super gerne mit dabei sein. Entweder zum Zuschauen oder selber fahren mit eurem Elektroauto. Oder Taxifahrten wird es auch geben in verschiedenen Fahrzeugen. Also ich glaube, es wird ein Tag, an dem es nicht langweilig wird.
Definitiv. Es gibt auch Probefahrten dann vor Ort. Also was wir jetzt schon mal für unsere fleißigen Zuhörer schon mal teasern können, ist, dass zum Beispiel Tesla auch vor Ort ist und Probefahrten anbieten wird.
Genau.
Michelin wird auch vor Ort sein nach aktuellem Stand. Da wird ein kleines Michelin-Männchen rumrennen. Es wird was zu trinken geben. Red Bull und Kaffee, alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Natürlich auch gutes Essen. Jetzt nagel ich dich mal fest. Für euch jetzt, für die Zuschauer.
Okay.
Für alle, die bis hierher zugehört haben und kommen möchten, ich würde einen Gutscheincode noch raushauen.
Okay.
5%.
Okay.
Mit dem Code TRACKLIMIT. Alles klein geschrieben.
Ja, okay.
Also wenn ihr vorbeikommen möchtet auf jedes Ticket, das schalte ich jetzt gleich frei nach dem Podcast.
Geil.
Ein 5% Gutscheincode auf alle Tickets, wenn du den Code TRACKLIMIT eingibst. Zusammengeschrieben, alles klein geschrieben. Ist das eine Idee?
Ja, finde ich sehr
gut. Als kleine Belohnung für euch, dass ihr da auch nochmal, dass ihr hier so lange dranbleibt.
Das finde ich sehr cool. Seid. Und ansonsten, falls ihr euch einfach mal die ganzen Infos anschauen wollt, auf electrifiedhorizon.de.
Ich schreibe es in die Beschreibung. Guckt einfach an, bisschen in die Beschreibung, könnt ihr einen Link anklicken und dann die Tickets euch sichern.
Genau. Und ansonsten bei Instagram gibt es noch alle möglichen Informationen auch von Fahrzeugen, die noch kommen werden, die noch nicht angekündigt sind. Da ist der Account electrified.horizon. Da könnt ihr uns auch super gerne folgen, um nichts zu verpassen.
Genau. Und wenn ihr vorbeikommt an den Tag, dann quatscht uns einfach an. Wir werden zwar ein bisschen busy sein, aber wir haben für jeden, nehmen wir uns die Zeit dann.
Ja, du, ich freue mich so auf den Tag. Das wird richtig cool.
Das wird richtig toll.
Selbst an der Rennstrecke.
Selbst auf der Rennstrecke.
Stimmt, an und auf der Strecke.
Mhm. Wird nice. Gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche.
Ja.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder um die Zeit mit dem Rennen aus Spa.
Boah, ich freue mich.
Freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.
Ciao.